herzlich willkommen zu Green Wave Talks, dem ESG-Podcast. Freuen Sie sich auf spannende Inhalte rund um das Thema Environment, Social und Governance. Präsentiert von Ihrem Podcast-Host Tobias Gabriel Ziegler.
Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen.
Wir sind hier im Café
Vogel.
Im zweiter Bezirk, genau. In Wien. Schön, dass es geklappt hat. Ich wollte mal eine nicht so sterile Umgebung wählen. Das heißt, wirklich aus dem Leben gegriffen. Wir haben zwei Kaffee bestellt. Was hast du bestellt?
Ein Cappuccino.
Okay, ich auch, mit Hafermilch. Und wir plaudern einfach ein bisschen, hätte ich gedacht.
Ja.
Von daher bin ich sehr happy, dass es heute geklappt hat. Ist es okay, wenn wir einfach mal einsteigen?
Ja, perfekt. Freue mich.
Kurz zu dir. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt schon bei PwC?
Ich bin wieder bei PwC, bin sozusagen jetzt schon 3 Jahre wieder dabei, war schon mal und habe das Team im Nachhaltigkeitsberatungsbereich ursprünglich aufgebaut. Bin jetzt der Leiter sozusagen der Beratung und sind ein sehr großes Team mit 40 plus Mitarbeiterinnen, Expertinnen, und ich mache das Thema Nachhaltigkeit nicht seit gestern, sondern seit 25 Jahren, schon vom Studium aus. In Europa, in Asien, in der Industrie, in der Beratung, in internationalen Organisationen. Also ich kenne ein bisschen die Herausforderungen und Themen und vor allem auch die Entwicklung, die das Thema jetzt genommen hat.
Du hast ja auch ausschließlich B2B-Kontakt, oder?
Genau.
Wie siehst du die Rolle derzeit der Unternehmen bei der Umsetzung von den Klimazielen?
Also die Unternehmen, nicht nur in Österreich, sondern weltweit, haben einfach einen Riesenhebel und sind wahrscheinlich neben dem Finanzsektor, sage ich einmal, einer der größten Treiber der Veränderung. Auch die den Hebel haben, dass es wirklich auch Lösungen gibt und dass wir die Herausforderungen, du hast es angesprochen, Klimawandel im Griff bekommen.
Da kommt der Kaffee.
Ja. Und da muss man vielleicht mal ganz kurz ausholen. Es ist eben so, dass ich ja auch unterrichte schon seit 10, 12 Jahren und da durchaus immer ein bisschen breiter auch das Thema einleiten kann. Und vielleicht auch für die Zuhörerinnen ist, glaube ich, der Kontext nicht unwichtig. Ich verliere jetzt kurz einmal 2 Zeilen dazu, weil ich glaube, sehr, sehr oft springen wir immer zu diesen Regularien, wir springen sehr schnell zum Thema, warum muss ein Unternehmen jetzt sich ändern, und dann wird das oft vielleicht gar nicht so richtig verstanden, weil ich denke mir, der Kontext und die Entwicklung auch oft fehlt. Und ganz kurz gesagt, ja, als Summary, es gibt wirklich ganz klare physische Messungen und wissenschaftliche Erkenntnisse, die letzten, sagen wir, 20, 30, 40 Jahre zum Beispiel zum großen Thema Klimawandel passiert sind. Ich habe das, was wir jetzt in der Regulatorik wiederfinden, eigentlich schon vor 25 Jahren im Studium schon gehabt. Also das ist alles andere als neu, weil das sehr oft gesagt wird, warum da jetzt plötzlich irgendwie neue Ideen kommen. Das ist nicht neu. Das, was vielleicht neu ist, ist diese Schärfe der Veränderung, der eben beispielsweise Klimaauswirkungen, aber es ist nicht nur Klima, es ist auch Bodenversiegelung, es ist Zugang zu Frischwasser, es sind andere Themen, die halt jetzt wirklich sichtbar messbar werden und leider Gottes so eintreffen, wie man es auch eigentlich prognostiziert hat. Und was man vielleicht noch sagen kann, ist ganz kurz zum Klimathema, dass es eben in den letzten 400.000 Jahren, da gibt es die ältestmögliche Datierung von Temperaturentwicklung über die Antarktis-Kernbohrungen, sieht man eigentlich, dass diese Schwankungen wirklich natürlichen Ursprungs eben waren und sich in Bandbreiten bewegt haben, wo eben Leben dann nur in Wärmeperioden dann wirklich gut floriert hat. Und jetzt sind wir in den letzten 2000 Jahren, sehen wir, dass das eben in einer stabilen Phase war und in diesen 2000 Jahren, die letzten 200 Jahre, 150 Jahre, ganz stark die letzten 50 Jahre, eben durch industrielle Revolution, 19. Jahrhundert und dann vor allem ganz stark seit dem Zweiten Weltkrieg, die Emissionen gemessen an diesen Parts per Million wirklich drastisch gestiegen sind. Und das möchte ich vielleicht nur ganz kurz als Eingang, als Kontext eben geben. Da misst man eben diesen Wert, das ist diese Parts per Million. Der war in dem naturhistorisch, geschichtlich sozusagen die letzten 400.000 Jahre immer zwischen einem Wert zwischen 250 Parts per Million und ungefähr 350 Parts per Million. Ja, das war dann eben abhängig von verschiedensten natürlichen Ursachen. Und wir sind jetzt auf einem Pfad, den hat es eben historisch 100.000 Jahre zurück noch nie gegeben, nämlich auf 450 Parts per Million bereits. Das heißt, wir sind da schon deutlich drüber. Und diese Parts per Million, das sind eben die CO2-Moleküle in der Atmosphäre sozusagen gemessen, die wirken sich dann natürlich auch aus auf die Temperaturen. Und das ist dann eine Folgewirkung davon. Also wenn die Emissionen mehr zunehmen, dann gibt es diesen Treibhausgaseffekt. Und Klimaerwärmung ist die Folge. Und jetzt ist genau der Punkt der, dass es jetzt darum geht, durch die Regularien, die jetzt im Prinzip darauf reagieren, ja, durch die wissenschaftliche Diskussion wird jetzt darauf reagiert. Ich sage jetzt einmal ganz offen, auch aus meiner Erfahrung in dem Thema, sicherlich 10, 15, 20 Jahre zu spät, ja, aber besser jetzt als nie, um eben jetzt die Wirtschaft sozusagen eigentlich zu einem nur unter Anführungszeichen zu bewegen, zu Transparenz. Man möchte im Prinzip durch diese EU-Regularien, aber das gibt es nicht nur in der EU, auch weltweit passiert das durch die International Sustainability Reporting Standards, das gibt es in Amerika, das gibt es sogar in China, weil man immer auf China schaut. Überall passiert das jetzt, man sagt, ich will von dir als Unternehmen, als Wirtschaft verstehen, hast du hier Risiken, hast du hier Chancen, wie sind deine Emissionen, wie sind deine anderen Kennzahlen? Und die Frage, die sich natürlich dann stellen wird, wenn diese Transparenz geschaffen wird, und das beginnt in Österreich in den ersten 150 Unternehmen nächstes Jahr und danach kommen noch Tausende danach. Die Frage, die sich dann immer stellt, ist, wo stehen die Unternehmen? Sind sie wettbewerbsfähig, sind sie zukunftsfähig oder nicht? Und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Und ich sehe jetzt an der Entwicklung bei unseren Kunden, die wir begleiten, dass sie sozusagen mit der Messung der Daten und dem Aufstellen, wo stehe ich, eigentlich auch schon Herausforderungen haben. Und da sehen wir noch gar nicht eine Transformation.
Okay. Also jetzt hast du schon Einblicke gegeben, wie aus deiner Sicht sich die regulatorische Landschaft verändert hat. Richtig. Was sollten denn aus deiner Sicht Unternehmen tun, um sich auf zukünftige regulatorische Änderungen vorzubereiten?
Also vielleicht ganz kurz dann noch gesagt, was ist genau diese Regulatorik? Die, wie gesagt, ist eine, sagen wir mal, Konsequenz dieser wissenschaftlichen, mittlerweile klar sichtbaren, messbaren Veränderungen, ist im Prinzip eine Verschärfung dieser Transparenzregeln. Und da sprechen wir von dieser oft zitierten Corporate Sustainability Reporting Directive, die eben alle EU-Unternehmen verpflichtet, ab gewissen Größen, betrifft die ganz Kleinen noch nicht, die Großen eher, transparent zu sein. Das Zweite ist diese EU-Taxonomie. Und ich erkläre das immer so, vielleicht auch für die Zuhörerinnen, ganz, ganz plakativ, also diese CSRD mit den European Sustainability Reporting Standards ist quasi sozusagen die Nährwerttabelle der Unternehmen. Das heißt, wenn sie in den Supermarkt gehen und ein Getränk kaufen, zum Beispiel einen Apfelsaft, dann schauen Sie hinten auf die Nährwerttabelle, dann sind diese Nährwerttabellen genormt, ist auch eine EU-Regulierung und die kann man dann untereinander vergleichen und sagen, okay, den Apfelsaft, den finde ich besser, weil der hat weniger Zucker und so weiter. Genauso kann man sich das vorstellen. Das heißt, diese Transparenz wird jetzt erzeugt und das ist jetzt sicher beginnend jetzt einmal für die großen Unternehmen in Österreich eine Herausforderung, das zu machen. Das sind aber eigentlich die, die es schon können sollten, weil die haben schon seit 10 Jahren andere Vorgängerregeln erfüllt. Das heißt, die Vorbereitung für die meisten Unternehmen wird jetzt sein, die jetzt noch nicht bei den ersten 100 dabei sind, wie schaffe ich diese Transparenz, wie kann ich diese Standards umsetzen? Und das wird jetzt sicher all along eigentlich alle Unternehmen, egal welcher Größe, treffen, weil selbst wenn du nicht direkt betroffen bist, trifft es dich als Lieferant, zum Beispiel eines großen Unternehmens, es trifft dich auch als KMU und so weiter. Das ist immer sozusagen das Beispiel dieser Nährwerttabelle und ich mache das Beispiel nur ganz kurz fertig. Die Taxonomie, die wird da oft vermischt und auch verwechselt, sage ich einmal, die hat einen anderen Hebel. Die soll sozusagen nicht nur die Transparenz an sich fördern, sondern die ist, sage ich mal, ganz plakativ, so wie das Bio-Logo, das dann auch noch drauf ist. Und die sagt dann eben, bin ich nicht nur transparent, sondern bin ich auch in dem, was ich bin, besonders grün oder nicht. Und da gibt es dann eben einen Wert, der dabei gemessen wird, Finanzkennzahlen, die eben auch angeben, wie viel grünen Wirtschaftsanteil sozusagen ich in meinem Unternehmen habe. Das ist diese Taxonomie, das soll auch eine Art Karotte sein, sich zu verbessern. Das heißt, auch da ist die zweite Konsequenz für die Unternehmen die, dass sie sich natürlich, wenn das eben in ihrem Geschäftsfeld ein Wert ist, der wichtig ist, zum Beispiel bei der Kreditvergabe, vielleicht bei Kunden, wir sehen es ganz stark gerade in der Immobilienbranche, dass das ein Wert wird, der immer wichtiger wird, dieser Taxonomiewert, dass sie sagen, okay, da möchte ich mich verbessern. Also wir sprechen einerseits von der Transparenz, wir sprechen andererseits von der Verbesserung. Und das Dritte, um das Beispiel fertig zu machen mit diesem Getränkepackung, ist im Prinzip dann diese Lieferkettenregulatorik, die ja auch schon am Weg ist, die im Jahr 2027 dann schlagend wird für die Unternehmen. auch eher größere Unternehmen betrifft, mit Lieferketten im Ausland. Die ist quasi sozusagen vom Bild her eine Art Fairtrade-Logo, das dann auch noch dazu kommt. Das heißt, habe ich Menschenrechte, soziale Aspekte und auch gewisse Umweltaspekte in meiner Lieferkette auch berücksichtigt. Und gemeinsam, so wie sie es eben selbst im Einkauf machen, im Supermarkt, können sie dann von außen erst beurteilen, anhand dieser Nährwerttabelle ist gleich ISAS-Standards, anhand der Bio-Logo ist gleich Taxonomie, anhand sozusagen der Lieferkettenregulatorik ist gleich dieses Fairtrade-Logo, ob ich dieses Unternehmen jetzt zukunftsfähig finde oder nicht. Und wer macht das? Das sind Investoren, das sind große Pensionsfonds, die natürlich Gelder veranlagen langfristig, die wollen ihre Risiken reduzieren. Das sind natürlich Kreditgeber wie Banken, die sagen, okay, ich will auch nicht an Unternehmen Kredite vergeben, die ich vielleicht nicht mehr bekomme, weil das Unternehmen nicht zukunftsfähig ist. Das sind die Kunden von diesen Unternehmen, das sind vielleicht sogar die zukünftigen Mitarbeiterinnen, die sagen, ja, eigentlich möchte ich nicht in einem Unternehmen arbeiten, das es nur noch ein paar Jahre geben wird. Das heißt, da sehen Sie schon, das hat unglaubliche Konsequenzen, diese Transparenz, zu dem, wie man jetzt wirklich eigentlich über das Thema Nachhaltigkeit spricht. Und somit diese eher längere Antwort, es beginnt eigentlich erst, wir werden erst diese Transparenz haben, wir werden dadurch erst die Vergleiche haben und dadurch wird sich die nächsten Jahre zeigen, welche Unternehmen hier die Kurve sozusagen in die Zukunft kratzen, welche nicht.
So, kurze Pause gemacht, Kaffee schmeckt sehr gut, also Kaffee Vogel, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir sind schon im letzten Viertel, Philipp. Auch wieder deine Meinung. Viele Unternehmen verpflichten sich ja heute zum Klimaschutz und den ESG-Standards. Aus deiner Sicht, wie unterscheidet man echte Verbesserungen gegenüber Greenwashing?
Ganz, ganz wichtige Frage, weil genau das ist der berühmte Lackmustest, den jetzt das Thema der Nachhaltigkeit durchläuft. Ich bin schon sehr lange im Thema. Es war in der Vergangenheit nicht leicht für jemanden, der ein Unternehmen nicht genau kennt, zu beurteilen anhand der Informationen im Bericht oder an den Produktinformationen, ob es wirklich ehrlich sozusagen messbar ist, nachhaltiger ist als andere oder ob das sozusagen Übertreibungen, Marketingaussagen etc., Greenwashing ist. Was jetzt passiert ist, dass durch diese klaren Standards, die eingeführt werden, eine Sprache entsteht, zu sagen, das ist das, worum wir wirklich sprechen. Das sind konkret messbare Kennzahlen. Wir sprechen nicht mehr, wie es die letzten 15, 20 Jahre war, tue Gutes und sprich darüber. Sozusagen in den letzten Jahren war wirklich der Input immer im Fokus, wie viel tun wir, wie viele sozusagen Bienenstöcke haben wir am Dach, wie viele Initiativen, das ist alles schön und gut. Jetzt dreht sich das auf die andere Seite, die wir auch aus dem Finanzberichtswesen kennen, die auch hier sehr logisch funktioniert, nämlich alles gut, was du tust, aber wie kannst du denn die Veränderung, die Verbesserung auch wirklich zeigen durch Kennzahlen? Und das ist der Unterschied zwischen Greenwashing und Nicht-Greenwashing, indem ich sehe, okay, über die Jahre, das heißt, es wird etwas sein, was man die nächsten Jahre dann mit diesen neuen Kennzahlen und Standards beobachten muss, wie hat sich das über die Zeit verbessert? Und das beurteile ich dann als Kunde, das beurteile ich als Investor, das beurteile ich als Kreditgeber, das beurteile ich als Mitarbeiter und sage, okay, in diesen Kennzahlen, zum Beispiel CO2-Emissionen, hat sich das Unternehmen verbessert, spürbar, und ich kann hier die Wirkung erkennen. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass natürlich, und da ist auch wieder die Regulatorik jetzt im Spiel, grundsätzlich Aussagen wie, wir sind das Umweltfreundlichste, wir sind das Klimaschonendste, wir sind seit jeher in unserer DNA und so weiter, das habe ich schon tausendmal gelesen, dass das eigentlich Worthülsen sind, wird jetzt auch durch diese Green Claims Directive auch sozusagen eingeschränkt, was man hier behaupten darf. Und hier geht es auch wieder darum, okay, was ganz konkret hast du verbessert? Wie ist das messbar? Und somit wird es wahrscheinlich in der Kommunikation, in diesem Thema bei Unternehmen eher eine Back to the Roots geben, eine Reduktion, ja, und wirklich eindampfen auf das, was wirklich übrig bleibt, in messbaren Ergebnissen. Und das sieht man schon, das wird die nächsten Jahre spannend. Ich sage immer zu allen, laden Sie bitte von Ihrem Lieblingsunternehmen den Nachhaltigkeitsbericht von diesem Jahr und letzten Jahr runter und schauen dann in den nächsten ein, zwei Jahren, was dann drinnen steht. Das wird durchaus ganz anders sein. Das heißt, ja, Greenwashing ist das Übertreiben. ist das Behaupten von Dingen, die vielleicht nicht ganz so überall stimmen und natürlich das sozusagen Hervorstreichen von Einzelaktivitäten. Es geht aber jetzt wirklich ums Kerngeschäft, es geht ums Wesentliche, es geht um den Hebel. Und jetzt bin ich nochmal ganz kurz bei meinem Lieblingsthema, bei den Bienen. Fast alle Unternehmen haben jetzt ihre Bienenstöcke überall und werben damit. Das hat meistens bei den meisten Geschäftsmodellen, außer ich bin ein Imkerunternehmen, keinerlei Bezug zum Kerngeschäft. Somit ist es eigentlich irrelevant und somit müssen wir wirklich auf das schauen, was dieses Unternehmen dann im Kerngeschäft tut und diese Kennzahl messen und verfolgen.
Willst du mir vielleicht die Frage beantworten, deiner Meinung nach, welche Rolle die technologischen Innovationen und die digitale Transformation im Kampf gegen den Klimawandel spielen?
Ja, also ich würde sagen, es gibt zwei Aspekte, die ich da kurz ansprechen kann. Das eine ist Technologie, wenn wir sie so verstehen, ich sage jetzt mal eher auch in aller Munde, AI, Big Data, alles rund um Datenanalyse, Daten sammeln, Daten auswerten, Daten darstellen und interpretieren und nutzen, dann würde ich sagen, wichtiges Thema und auch sehr viele neue Lösungen, Tools, die sich gerade entwickeln am Markt. Ich gebe jetzt ein Beispiel, wo man die Emissionen aus der Lieferkette mit tausenden verschiedenen Produkten identifiziert und über Tools gut darstellen kann. Das erleichtert sehr viel und ist notwendig, um überhaupt einmal zum Punkt zu kommen, wo habe ich Emissionen und wie kann ich sie dann reduzieren. Auf jeden Fall. Zweiter Aspekt, wo ich glaube, dass es vielleicht auch in der Politik immer wieder so genannt wird und bei Unternehmen ins Feld geführt wird, ist eher das, der Punkt dieser Transformation. Das heißt, ich sage mal so, die Hoffnung, dass Technologie, die Herausforderungen, die wir jetzt haben am Thema Klimawandel, zum Beispiel die Emissionen, die jetzt schon in der Luft sind, die Emissionen, die noch kommen, dass wir die zum Beispiel durch eine technologische Meisterleistung irgendwie dann rascher lösen werden. Stichwort Carbon Capture and Storage, andere, das ist das, dass man sozusagen versucht, mit großen Staubsaugern die Emissionen, die CO2-Moleküle aus der Luft sozusagen zu binden, die dann mit Energieeinsatz komprimiert und dann unter die Erde verfrachtet und letztendlich Kohle daraus wieder macht und die dann unter der Erde gespeichert sind, ja, als Gase oder Feststoffe. Und das ist jetzt die große Hoffnung, wo man dann wahrscheinlich den Druckschluss, würde ich schon sagen, als Politik, Wirtschaft oder vielleicht auch als Kunde sieht und man sagt, gut, dann brauchen wir eh keine Emissionen reduzieren an der Quelle, weil irgendwer wird es dann eh einsaugen. Das, was, glaube ich, hier oft unterschätzt wird, ist, dass diese Technologien auch Energie brauchen. Wo kommt die wiederum her? Das heißt, das ist eine Frage, die genau das Gleiche mit Wasserstoff betrifft. Die ist eigentlich in Wahrheit nicht gelöst. Ja. Es braucht sehr viel Energie und somit lösen wir das Problem eigentlich gar nicht. Wir erzeugen ja wieder woanders Emissionen. Und das andere ist, dass es natürlich in der Menge, um die es hier geht, in realistischen Zeiträumen meines Wissens nach gar nicht mehr schaffbar ist, das alles so zu lösen. Das heißt, es bleibt die leider ernüchternde Realität, aber an der müssen wir dann arbeiten, dass wir doch an der Quelle arbeiten müssen, das heißt weniger Emissionen erzeugen, das heißt unser Verhalten ändern, unsere Konsumgewohnheiten ändern und natürlich hier technologische Innovationen nutzen, um überhaupt grundsätzlich weniger Emissionen zu erzeugen. Und dann weiter wie bisher und hoffen auf sozusagen die Erlösung durch irgendwelche technologischen Innovationen, glaube ich, ist ein sehr, sehr, sehr riskanter Weg nach vorne. Und wir haben das in der Menschheitsgeschichte immer wieder gesehen. Technologien erzeugen dann sehr oft neue Probleme, ohne dass sie jetzt vielleicht das Grundthema lösen.
So, ja, danke Philipp schon mal bis hierher. Gibt es noch was, was du mit Greenwave Talks teilen möchtest?
Ja, ich würde sagen, nochmal einen Blick in die aktuelle Landschaft. Was tut sich in Österreich, in den Unternehmen, in diesem Thema? Jetzt zum dritten Mal hat mein Team und ich eine Analyse gemacht, auf Basis eben von 10 Kriterien, davon ein Gutteil die Messung konkreter ESG, Environment Social Governance Ziele, also wie ambitioniert die Unternehmen hier wirklich sich Ziele setzen, die messbar nachvollziehbar sind und Kennzahlen, die sozusagen möglichst über alle Branchen vergleichbar sind, die auch in Zukunft verpflichtend sind. Ich nehme jetzt ein Beispiel, wie zum Beispiel die absoluten und relativen CO2-Emissionen, haben sich die wirklich verbessert oder nicht. Das haben wir jetzt zum dritten Mal durchgeführt bei den 140 umsatzgrößten Unternehmen Österreichs. Also es sind alle jene, die auf jeden Fall jetzt dran sind zum Berichten nächstes Jahr. Das sind alle jene, die eigentlich auch schon seit Jahren meistens schon berichten und Maßnahmen setzen. Und das Bild zeigt sich, dass es eigentlich immer noch ernüchternd ist. Weil wenn wir das, was wir vorher gesehen und gehört und besprochen haben, ernst nehmen, dann wissen wir eigentlich, dass der gute Teil der Wirtschaft noch sehr viel zu tun hat, um in diese Transformation zu kommen, um die Kurve in die Zukunft zu schaffen. Und wir sehen, dass von diesen 140 Unternehmen ein Drittel ungefähr null Punkte hat. Das heißt, es gibt keinerlei Ziele, es gibt keinerlei Verbesserung von Kennzahlen oder Informationen dazu. Das heißt, das ist eigentlich einmal auch eine Aussage. Das weitere Drittel, würde ich sagen, ist im unteren Mittelfeld. Und nur ein Drittel bis ein Viertel ist über der 50%-Marke. Und eigentlich sollten alle Unternehmen in den nächsten Jahren auf die 100% kommen. Das heißt, es gibt wirklich ganz, ganz wenige Unternehmen, die hier im Vorreiterfeld, also über die drei Viertel der Punkte liegen. Das sind so 10 Unternehmen. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von einer ganz, ganz kleinen Gruppe der österreichischen Unternehmen, die hier in die Nähe kommen von dieser Transformation. Und das sollte uns schon natürlich zeigen, dass es eigentlich einiges aufzuholen gibt. Ich sage immer, nicht nur in der Transparenz und den Berichten, sondern vor allem in dieser Verbesserung der Performance, dem wirklichen Ernstnehmen des Themas, nicht als Compliance-Häkchen, sondern wirklich, es geht hier um die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, es geht hier um die Transformation und somit natürlich auch um unsere gesamte Lebensumwelt. Und da ist mein Appell sozusagen am Schluss, wirklich mit diesen Informationen, die dann entstehen, aktiv zu arbeiten, dass für die Steuerung, für die Strategie, fürs Management, für die Performance bis hin zu den Zielen für Management sozusagen zu verwenden und dann auch wirklich in den nächsten Jahren hier aktiv eine Verbesserung einzuläuten. Und nur dann, glaube ich, werden Unternehmen zukunftsfähig sein, weil wir wollen, glaube ich, vermeiden, dass wir die nächsten grünen Wirecards und Skandale sozusagen sehen, was natürlich auch dann wieder Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort bringen könnte. Somit viel Erfolg allen da draußen. Es ist vieles möglich. Wir sind natürlich vor sehr großen Herausforderungen, aber es ist nicht zu spät. Und die nächsten Jahre werden auf jeden Fall entscheidend sein.